Ja, wir haben eine Zäsur gemacht. Ich denke, wir brauchen keine lange Einleitung oder Überleitung. Wir sind ja noch so richtig mittendrin, so richtig erstmal warm gelaufen im Römerbrief. Und ich darf dich einfach bitten um Fortsetzung.
Vielen Dank. Wie in der ersten Stunde möchte ich auch einen Text wieder verlesen und zugrunde legen, von dem aus wir die Umgebung uns des Römerbriefes dann wieder anschauen werden. Römer 6, 1 bis 11. Römer 6, 1 bis 11. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch abgestorben sind? Oder wisset ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Einer der schwierigsten Texte, der im Römerbrief nur noch durch das rätselhafte 7. Kapitel übertroffen wird. Also muten wir uns, solange der Magen noch nüchtern ist, beide schwierige Themen zu. Und dann können wir uns beim Abendessen stärken und heute Abend dann mit vollem Magen uns auf die Hoffnung konzentrieren. Welche Stelle hat hier das Kapitel 6? Nun, was hat uns Paulus in Römer 5 gesagt? Der aus Glauben Gerechte, die aus Glauben Gerechte wird leben. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass wir uns ganz von Gott und seiner Gnade und Liebe her verstehen dürfen. Glauben bedeutet aus Gottes Liebe und Gnade leben. Glauben bedeutet, sich beschenken zu lassen. Nun hat Paulus damals einige Gegner gehabt, die versuchten ihn immer aufs Glatteis zu führen oder auf diese glatte Schwelle, an der man dann ausrutschen kann, von der sie eben sprachen. Und die fragen ihn ganz kokett das, was wir heute den Vorwurf der billigen Gnade nennen. Das geht mir auch immer wieder so, wenn ich versuche, das Evangelium stark zu machen, dass dann die Leute bei der Liebe Gottes sagen, ja, aber es gibt doch auch die Gefahr der billigen Gnade. Wenn du zu viel von Gottes Liebe redest, dann werden die Leute nachlässig. Gewiss. Man kann das Evangelium, man kann die Rede vom lieben Gott ganz oberflächlich verstehen und das macht dann vielleicht gleichgültig. Aber die Rede vom lieben Gott als einem hilflosen alten Mann hat mit dem Vater Jesu Christi des Neuen Testamentes natürlich nichts zu tun. Denn hier haben wir es mit einer gewinnenden, einer überwältigenden Liebe Gottes zu tun, die voraussetzungslos ist und bedingungslos, aber gerade deshalb nicht folgenlos bleibt. Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe bleibt in unserem Leben nicht folgenlos. Gegen das Missverständnis der Gegner, die sich am Evangelium reiben. Und insofern ist die erste Frage hier, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde beharren? Sollen wir weiter lustig sündigen, damit die Gnade umso mächtiger werde? Natürlich eine spöttische Gegnerfrage. Sie wollen dem armen Paulus ein Bein stellen, aber so schnell stolpert der Apostel nicht. Er springt drüber und nimmt es als Anlass für seine Argumentation. Ausgelöst war diese freche Frage dadurch, dass er vorher in Römer 5, 12 folgende, nämlich versuchte, das Geschehen der Menschheit von Adam her und das Schicksal und Geschehen der Menschheit von Christus her nebeneinander zu stellen. Und wenn wir in Ruhe zu Hause dann Römer 5, 12 folgende lesen, dann werden wir merken, die Hauptproblematik in Römer 5, 12 folgende ist, dass er etwas vergleichen will, von dem er sagt, man kann es eigentlich gar nicht vergleichen. Bei Adam war es zwar auch einer, durch den etwas in die Welt kam, aber das, was kam, war ja negativ. Und insofern ist es das Vergleichen des Unvergleichlichen. Und dennoch hält er fest, Adam und Christus haben eine Beziehung, wenn auch eine sehr ungleiche. Und so in Römer 5, 18 und 19 kann er schlussendlich den Vergleich dann durchführen, indem er sagt, so wie durch einen Menschen die Trennung von Gott, die Loslösung von Gott in die Welt kam. Und infolge dieser Loslösung dann die Loslösung, die Feindschaft aller Menschen gegen Gott. So ist in dem Sohn Gottes in Christus Gottes Leben und seine Gnade überschwänglich gekommen. Überschwänglich schon deshalb, weil bei Adam ja nur einer sündigte und es Folgen für viele hatte, Christus aber ja Millionen und Abermillionen Sünder abholen musste, um sie alle zu erlösen. Überschwänglich aber viel mehr noch, weil die Gnade immer größer ist als die Sünde. Und das ist das eigentlich Triumphale, was die Gegner auch so ärgerte. Dass Paulus sagt, in Jesus Christus erkennen wir, dass nichts und niemand Gottes Liebe endgültig im Wege stehen kann und sie aufheben kann. Wir können uns dem Heilsplan Gottes zwar durch eigene Sturheit oder Böswilligkeit in den Weg stellen, Römer 9, wie einst Pharao in Ägypten, versuchen, Gottes Heilswirken zu bremsen durch Böswilligkeit oder nur Nachlässigkeit, wenn wir Christen sind. Aber das ändert nichts an Gottes Ergebnis. Am Schluss kommt er mit uns allen da an, wo er sich das Ziel gesetzt hat. Bei einem Feind wie Pharao ist es ein überwältigender Beweis der Herrlichkeit Gottes. Gott kann nicht nur seine Freunde zu seinem Ziel gebrauchen, Gott kann in seiner Größe, in seiner Gnade, Geduld und Liebe sogar die Menschen, die ihm widerstehen, die ihm widerstreben, schlussendlich zu seinem guten Ziel, nämlich zu unserem Heil, gebrauchen. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Unsere Fehler sind für Gott die Basis, um umso mehr an sein Ziel zu kommen. Das ist überraschend, wenn man es am Pharao sieht. Das ist überraschend, wenn man es an Römer 9 bis 11 sieht, für Israel, das insgesamt seinen Messias nicht erkannt hat. Und Gott hat gesagt, wenn die Völkerwallfahrt nicht so funktioniert, dass ihr zum Zeugen werdet für mein Licht für die Welt, dass ihr die Völker anzieht und sie sagen, bei euch ist Gott, dann mache ich es umgekehrt und durch euren Unglauben werden die Heiden umso schneller erreicht. Nicht, es wurden die Heidenmissionare in Jerusalem auseinandergetrieben, der Stephanuskreis wurde verfolgt, mit welchem Ergebnis? Die Heidenmission wurde sogar noch beschleunigt. Gottes Gnade ist so groß, dass sie all unsere Fehler aufhebt in seine Liebe und er es tatsächlich schafft, aus unseren Umwegen Abkürzungen zu machen. Jetzt sagen wir genau wie die Gegner, oh ja, dann lass uns mal munter Umwege machen und Gott ungehorsam sein, dann kann er wenigstens zeigen, wie groß seine Herrlichkeit ist. Das wäre eine leichtfertige Konsequenz. Seelsorgerlich ist aber wichtig zu wissen, dass nichts in unserem Leben Gott von seinem Ziel mit uns abbringt. Eine unglaubliche Gewissheit. Keine Anfechtung und kein Leid. Aber nicht einmal unsere Inkonsequenz und unser Versagen. Gott kommt mit uns an seinem Ziel an, wird in Römer 8 heute Abend noch einmal uns in den Ohren klingen. Ungeachtet all dessen, was wir positiv dazu beitragen, wo wir im Wir mit dabei sind, und wohl wir uns dem Wir verweigern. Einer hat mal in einem Kommentar sehr schön geschrieben, die Frage von Vers 1, sollen wir in der Sünde bleiben, damit die Gnade umso mächtiger wird, kommt um ein ganzes Leben zu spät. Für den, der Gottes Liebe erkennt, ist die Sünde entlarvt. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist Trennung von Gott. Für uns ist Sünde vor allen Dingen etwas Böses, etwas Verbotenes. Und für die, die nicht an Gott glauben, ist der Sündenbegriff dann immer noch so, dass man sagt, jetzt habe ich in der Pause schon wieder gesündigt und ein Sahnetörtchen gegessen. Nicht, das ist dann so ein Verständnis von Sünde ist, was Spaß macht, aber was der Arzt verbietet. Nicht, das ist aber nicht das biblische Sündenverständnis. Auch nicht übertragen aufs Geistliche jetzt, was Gott verbietet und ich tue es. Das Wesen, der Kern der Sünde ist die Trennung von Gott. Wenn aber Gott Leben ist, wenn Gott Liebe ist, welchen Sinn macht dann Sünde? Nun, für den, der einmal Gott erkannt hat und seine Liebe und der dann das Rätsel der Sünde entlarvt hat, dass es nämlich nicht zum Leben führt, nicht zur Liebe, ist die Sünde absurd. Es ist absurd zu sündigen. Warum sündigt der Mensch überhaupt? Warum haben Adam und Eva gesündigt, wie Paulus in Römer 7 dann noch einmal rekonstruieren wird? Nun, die Wirkung der Sünde liegt in ihrem Betrug. Die Sünde betrog mich, sagte Eva. Die Sünde betrog mich, sagt Paulus in der Rolle des Adam dann in Römer 7,7 folgende. Worin liegt der Betrug der Sünde? Nun, wir können es sehr schön an der Adamsgeschichte deutlich machen. Die Schlange sprach zu Eva, sollte Gott gesagt haben, das ist doch nicht so. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott. Die Sünde knüpft an Gottes Reden und Versprechen an. Die Attraktivität der Sünde liegt darin, dass sie verspricht, was nur Gott geben kann. Nur deshalb kann Sünde im Rahmen einer Versuchung verlockend sein. Deshalb kann es reizvoll erscheinen zu sündigen, weil die Sünde das verspricht, was nur Gott halten kann. Während Eva und Adam nach diesem züngelnden Gespräch mit der Schlange zu Gott gelaufen und hätten gesagt, apropos, da war so ein komisches Wesen, das kroch auf dem Bauch rum und hatte eine gespaltene Zunge. Und das hat uns daran erinnert, dass wir eigentlich sein wollen wie Gott. Was denkst du davon? Und da hätte Gott, der Vater, der Schöpfer sagen können, ja, ihr sollt sein wie Gott, lebt im Wir mit mir, ihr werdet ewiges Leben haben. Da wurde uns versprochen, wir sollen erkennen, was gut und böse ist. Sollt ihr auch. Esst vom Baum des Lebens, seid im Wir mit mir und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Das heißt, die Versuchung, das Verlockende an der Sünde, ist gar nicht negativ. Und viele Christen kämpfen deshalb verzweifelt gegen die Sünde, weil sie sie in Bausch und Bogen verurteilen wollen. Das Versprechen der Sünde hat immer einen wahren Kern. Denn sonst wäre sie für uns nicht attraktiv. Ich rede von verführerischer Sünde, nicht von der Sünde, die einfach nur noch makaber ist und nur noch tyrannisch ist, sondern von der Versuchung der Sünde. Die Sünde verspricht, was nur Gott geben kann. Adam und Eva suchten damit bei der Schlange, was sie eigentlich bei Gott hätten finden können. Nämlich sein wie Gott, im Wir mit Gott und nicht getrennt von ihm. Und sie haben gefunden bei der Schlange, was sie überhaupt nicht gesucht haben. Nämlich Nacktheit, Selbsterkenntnis im Sinne von Zerknirschung und Verzweiflung. Viele unserer Sünden gehen darauf zurück, dass die Sünde eine irregeleitete Sehnsucht nach Gott ist. Ich suche etwas getrennt von Gott, was ich nur bei Gott bekommen kann. Bestätigung, Erfüllung, Leben. Das, was Gott mir geben will, suche ich getrennt von ihm. Und worin liegt der Betrug? Nun, der Betrug liegt darin, dass ich in die falsche Richtung laufe, wenn mir die Idee kommt. Nicht, wenn die Schlange mir einen Wunsch eingibt, müsste ich zu Gott laufen. Was aber machen Adam und Eva? Sie machen eine Bundeswehrübung, indem sie sich mit Grünzeug tarnen und schmeißen sich hinter die Hubbel, nicht hinter die Dekoration hier unserer Parkanlagen und wollen Verstecken spielen mit dem allmächtigen Gott. Sünde ist albern, aber typisch. Typisch für uns als Menschen. Jetzt kann es aber sein, dass wir als Christen ahnen, ja, wenn das so ist, dann müssten wir eigentlich ja nie mehr sündigen. Jedes Mal, wenn uns irgendetwas einfällt, was uns von Gott trennen will, dann müssen wir nur den Schalter umlegen und müssen sagen, Achtung, das Plakat ist von Gott, die Unterschrift ist nachträglich draufgebeppt mit der falschen Adresse. Ich muss die falsche Adresse abreißen und wieder die ursprüngliche Adresse, nämlich Gott selbst, den Schöpfer, den mich liebenden Vater, den erkennen und dann ist das Problem gelöst. So einfach ist es aber nicht. Denn wir erkennen, dass die Sünde nicht ab und zu mal da ist, sondern wir erkennen, dass die Sünde eine Wirklichkeit ist. Das heißt, wir erkennen in unserem Leben, dass wir nicht das tun, was wir wollen, sondern durchaus ab und zu und häufig das tun, was wir nicht wollen. Und so beginnt der Kampf des Christen gegen seine Sünde mit Bezug auf Römer 6. Warum scheitern so viele Christen in diesem Kampf? Nun, weil in Römer 6, 1 folgende etwas ganz präzise beschrieben wird, was ich weder nach der einen noch nach der anderen Richtung verändern kann, sonst verstehe ich das Ganze nicht. Was ist das erste große Missverständnis der Beschreibung in Römer 6, 1 bis 11? Das erste große Missverständnis ist, es würde hier stehen, so meinen wir, ich sei als Christ der Sünde abgestorben. Ich sei für mich der Sünde abgestorben. Damit verbinde ich den Gedanken mit meiner Wiedergeburt, mit meiner Rechtfertigung, sei ich an sich ein neuer Mensch. Das habe ich auch gedacht, als ich zum Glauben kam, damals 15-jährig, und habe gekämpft und gekämpft und festgestellt, ich bin immer noch der Alte. Da gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt Gott nicht, das wollte ich jetzt nicht denken, oder ich war nicht richtig zum Glauben gekommen. Und so habe ich bei Evangelisationen ein paar Schuhe abgelaufen, hinten die Hacken abgelaufen, im Nach-Vorne-Gehen, in Nachversammlungen. Und in meinem Kalender finden sich damals lauter Sternchen mit einer hochgesetzten 2. Das habe ich dann in mein Bibel-Anschreibsystem übernommen für Wiedergeburt. Warum? Nun, ich habe gesagt, wenn einer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Bin ich eine neue Kreatur? Eckstein, du bist keine neue Kreatur, also bist du noch nicht in Christus. Und so habe ich gedacht, ich muss biografisch das irgendwie einholen. Glücklicherweise ging das nicht endlos so weiter, sonst stünde ich wahrscheinlich auch heute nicht hier, sondern würde mein 10. Paar Schuhe ablaufen, weil ich immer wieder von vorne anfange und es wird immer noch nicht neu. Zweites Missverständnis, es kommt dann auch das richtige Verständnis noch, keine Angst. Zweites Missverständnis, Römer 6 spricht davon, dass die Sünde gestorben sei, dass die Sünde gestorben sei. Auch das steht nicht hier. Die Sünde ist als Möglichkeit, als Gewohnheit und als Macht eben gerade noch nicht gestorben. Die Hinrichtung, die Aufhebung, die Beseitigung der Sünde als Möglichkeit und Macht wird erst mit dem Wiederkommen Christi verbunden. Wenn er kommt, dann werden die letzten Feinde Gottes, nämlich Sünde, Tod und Teufel, aufgehoben und werden nicht mehr sein. Die Sünde als Macht ist noch nicht hingerichtet. Sie ist verurteilt, sie ist verdammt, aber sie ist noch nicht hingerichtet. Was steht hier? Nun, die Verse 8 bis 10 fassen es noch einmal deutlich zusammen. Christus von den Toten erweckt, stirbt hinfort nicht mehr, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Wer ist gestorben? Wer ist gekreuzigt? Ein einziger, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist der Sünde definitiv abgestorben. Wir sind mit ihm gestorben. Das ist der Unterschied. Das, was am Anfang meines Glaubenslebens mich so verzweifeln ließ, das war das Verständnis, Glauben bedeutet Nachfolge in dem Sinne, jetzt nicht nur Nachfolge des Bekenntnisses der Leidensbereitschaft wie in den Evangelien, sondern Nachfolge, ich muss hinter Christus her das tun und kämpfen und machen und siegen, was Christus mir als Vorbild vorgemacht hat. Er ist mein Vorbild, ich bin sein Abbild. Aber wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, Wann sind wir das denn? In der Taufe? Sind wir es in der Nachfolge? Wer hat denn die Nägel an seinen Armen von uns, die Stigmata Jesu? Wer hat sie denn? Keiner von uns. Was Römer 6 sagt ist, weder ist die Sünde gestorben, noch bin ich gestorben. Christus ist für mich gestorben. Und das genügt. Denn als Christus für mich starb aus Liebe, hat er uns mit hineingenommen in dieses Geschehen. Sein Sterben für uns hat uns mit hineingenommen. Bei Studenten stelle ich immer dann die Frage, wenn wir zu Römer 6 kommen, und die haben das gründlich vorbereitet, wann sind sie mit Christus gekreuzigt worden? Die lutherische Antwort kommt immer spritzig in der Taufe, Kindertaufe, ganz klar. Und dann frage ich zurück, wo in der Liturgie kommt denn bei Ihnen die Kreuzigung von Kindern vor? Das klingt ja relativ brutal. Andere, die mehr aus dem Pietismus kommen, die sagen, ja, bei der Bekehrung habe ich mich mit Christus kreuzigen lassen. Und dann sage ich auch, war das bei Ihnen der Evangelisation so üblich, dass man die Gläubigen gekreuzigt hat? Nein, keiner von uns ist an sich gekreuzigt worden. Es war auch gar nicht notwendig. Jetzt kann man natürlich fragen, wie kann denn das Kreuz eines einzigen Menschen eine Bedeutung haben für die ganze Welt? Wenn es das Kreuz eines Menschen wäre, dann wäre es nicht möglich. Und viele, die heute an der Sühnetheologie daran, dass das Kreuz Heilsbedeutung haben soll, so viel Schwierigkeiten haben, die erliegen immer demselben Zirkelschluss. Wenn ich erst in der Theologie sage, Jesus war nicht Gottes Sohn, sondern er war der Rabbi aus Galiläa, er war Jesus von Nazareth, ein Mensch wie du und ich, und dann sage ich, und dann ist er gekreuzigt worden und das soll jetzt für uns alle was nutzen. Dann habe ich mir selbst wie eine Katze in den Schwanz gebissen, denn erst habe ich Christus klein gemacht, um mich dann zu beschweren, dass das Kreuz nichts Besonderes bringt. Es kann die Kreuzigung eines Menschen keine Heilsbedeutung haben. Dass wir jetzt daran denken, dass Bonhoeffer als Märtyrer starb, das ist eindrücklich. Und Bonhoeffer ist da ein vorbildlicher Mensch, an dem ich mich orientieren kann. Heilsbedeutung hat sein Sterben natürlich nicht. Auch das Sterben des Paulus und des Petrus hat ja keine Heilsbedeutung für uns. Vorbildlich kann es sein, gewiss. Und so hat der Hebräerbrief ja eine lange Latte von Zeugen, die vorbildlich sind, aber haben keine Heilsbedeutung. Nein, in Christus ist mehr geschehen. Gott selbst wurde Mensch. Das Licht kam in die Finsternis. Das Leben ging in den Tod. Und damit sind Tod, Finsternis und Sünde nicht mehr, was sie vorher waren. Wenn wir heute Abend zusammenkommen oder zusammen sind irgendwo und es wird irgendwann mal dunkel, dann kann man das in den Räumen sehr schön demonstrieren. Nicht? In dem Augenblick, wo ich das Licht anzünde, ist die Finsternis nicht mehr Finsternis. Die Finsternis wird aufgehoben im Licht. In Gottes Liebe wird der Hass aufgehoben, in seinem Leben der Tod. Die Bedeutung, die das Kreuz Jesu Christi hat, kann man nur denken, wenn man denkt, dass er der Sohn Gottes, dass er selbst Gott ist. Denn nur das Leben kann den Tod überwinden. Nur die Auferstehung kann das Sterben aufheben. Jetzt kann man natürlich mit Grund fragen, warum wird überhaupt so brutal von Sterben geredet? Und spickeln wir ein bisschen nach Römer 7, 1 folgende, wird uns ganz klar, warum Paulus hier vom Sterben redet. In Römer 7, 1 folgende hat er ein jüdisches Beispiel, weil er nämlich von der Bedeutung des Gesetzes redet und es geht ja um das jüdische Gesetz. Und er sagt, stellt euch mal eine Frau vor, die nach jüdischem Recht verheiratet ist. Unglücklich, aber eben nur mal verheiratet. Welche Chance hat sie, aus dieser Ehe rauszukommen? Wir aufgeweckten, emanzipierten jungen Frauen der Neuzeit sagen, einfach zum Scheidungsanwalt gehen und Scheidung einreichen. Schade, geht nicht. Nach jüdischem Recht kann der Mann zwar aus allen möglichen Gründen eine Frau entlassen und es gibt so eine rabbinische Diskussion, wenn das Essen einmal angebrannt ist, ist das schändlich genug, die Frau wegzuschicken. Das war ein Extrem. Aber umgekehrt kann eine Frau, egal wie brutal oder dumm oder lieblos der Mann ist, sie kommt nicht legitim aus der Beziehung raus. Es gibt nur eine Hoffnung. Das ist nicht mein Beispiel, Entschuldigung, das hat Paulus gesagt. Es gibt nur eine Hoffnung, der Mann stirbt. Warum? Durch Sterben erlischt der Rechtsanspruch. Das ist der Vergleichspunkt. Durch Sterben erlischt der Rechtsanspruch. Das heißt, das Gesetz, das die Frau mit dem Mann verbindet, kommt an seine Grenzen, wenn einer von beiden stirbt. Weil ja jetzt die Frau eine Zukunft haben soll, muss Paulus natürlich in dem Beispiel den Mann sterben lassen. Das ist der Sinn der Rede des Sterbens. Wir sind mit Christus, wir sind im Glauben der Sünde abgestorben. Was heißt das? Die Sünde hat keinen Rechtsanspruch mehr auf uns. Die Sünde, die längst zur Gewohnheit geworden ist in unserem Leben, die längst zum Zwang geworden ist wie eine Sucht, sie hat keinen Rechtsanspruch mehr auf uns. So schön wird hier in Römer 5 und in Römer 6 davon gesprochen, dass wir Sklaven der Sünde waren. Und die Sünde wird als Königin beschrieben, als Sklavenhalterin. Das ist ein Beispiel, das mich selbst sehr überzeugt hat. Und da wurde mir deutlich, was das Abgestorbensein bedeutet. Angenommen, der Andreas gönnt sich mal wieder einen Studientag in Tübingen, dass er sagt, ich muss auch mal wieder selber was für meinen Geist tun und besucht dann den Hans-Joachim Eckstein eben, weil er bei Tübingen ja wohnt, zu einem Plausch und ich serviere ihm einen Tee. Das heißt, nein, ich lasse meinen Haussklaven den Tee servieren. Und der Andreas guckt genau hin und sagt, jetzt wollen wir mal gucken, ob unsere Bibelschullehrer und Verkündiger auch zu Hause leben, was sie bei uns auf der Lahö so fromm daher predigen. Und er merkt sogleich, aha, ein typischer Fall von einem, der viel redet und nichts tut, denn ich brülle meinen Sklaven an, der arme Kerl verkleckert schon den Tee vor Nervosität und dann fange ich erst recht das Schreien an. Und der Andreas sagt, es hat keinen Sinn, der Mann muss befreit werden. Ja, wie geht das nach römischem Recht? Der kann den nicht einfach in den Kofferraum packen und davonfahren, weil der Rechtsanspruch ja da ist. Der Sklave gehört mir. Und nach antikem Recht ist sogar die Schutzlosigkeit eines Sklaven schlimmer als heute das Ausgeliefertsein eines Tieres. Es gab keinen Sklavenschutzverein, wie es bei uns Tierschutzvereine gibt. Ich konnte tun mit meinem Sklaven, was ich wollte. Eine Möglichkeit gab es. Er hat ihn frei gekauft. Dann wurde er gegen Quittung befreit und bekam einen Ausweis, bisher im Besitz von Hans-Joachim Eckstein, mit dem so und so vielten um so und so viel Uhr übergegangen in den Besitz zu Andreas Schäfer. Das heißt, er hat den Besitzer gewechselt, eine neue Beziehung. Damit war ich für ihn tot. Wenn am nächsten Tag wir uns zu dritt getroffen hätten, und ich hätte den Sklaven vor dem Schaufenster vom Gastel der theologischen Buchhandlung gesehen, wo innen der neue Herr schmökert. Und ich hätte den Sklaven von hinten angebrüllt und hätte gesagt, sofort kommst du hier zu meiner Seite, sonst mache ich dich fertig und so weiter. Ihr wisst schon wie. Was hätte der getan? Der wäre zusammengezuckt und wäre gekommen. Warum eigentlich? Aus Gewohnheit. Weil er es nicht anders kennt. Weil das drin hat in seinem Herzen und die alten Gedanken ihn dominieren. Im besten Falle wäre ihm, als er zusammenfuhr, noch eingefallen, halte mal, da war doch was neu geworden. Richtig, ich gehöre dem neuen Herrn. Oder sein neuer Herr wäre rausgekommen, hätte gesehen, wie verschreckt und kreidebleich der ist und hätte ihm auf die Schulter geklopft, hätte ihm den Ausweis hingehalten und hat gesagt, du bist deinem alten Herrn abgestorben, du gehörst deinem neuen Herrn. Ist der alte Herr tot? Nein. Immer noch gräulich da. In dem Beispiel bin ich jetzt der Dumme, aber das gehört sich so, weil ich gerade rede. Wenn du redest, machen wir es andersrum. Ja, wenn du predigst, musst du es dann andersrum machen. Ist mit dem alten Herrn etwa dann der Sklave getötet? Nein. Für sich genommen ist der alte Sklave immer noch ganz der alte. Und dennoch lebt er im neuen Wir in einem völlig neuen Leben. Die Sünde mag durch Gewohnheit, durch Macht, durch ihren Etikettenschwindel, ihre Betrügerei immer noch mein Leben immer wieder bestimmen. Es mag auch sein, dass ich zusammenzucke und fall ihr wieder rein auf ihren Betrug. Ich lasse mich wieder ansprechen, als wäre ich noch die Alte, als wäre ich noch der Alte. Ändert das was an meiner Freiheit? Ist der Sklave deshalb nicht einem neuen Herrn zugeordnet, nur deshalb, weil er einen Fehler macht? Du kannst 1000-mal wieder auf den Trick der Sünde reinfallen. Das ändert nichts an deinem Gestorbensein gegenüber ihrem Rechtsanspruch. Denn dein Neusein hat nichts mit deinem Erfolg zu tun. Auch nichts mit deiner Biografie. Dein Neusein hat mit der neuen Zuordnung zu dem neuen Herrn zu tun. So viele Christen sind frustriert. Vielleicht haben sie so eine Glanzzeit wie hier auf der Lahu. Ich hatte das früher bei Freizeiten oder war bei den Fackelträgern in Capemary so 5,5 Wochen mit lauter jungen Menschen aus der ganzen Welt in 7 Nationen oder 10 Nationen, die wir waren. Und ich kam ganz berauscht nach Hause und sagte, toll, jetzt bin ich ganz der Neue. Und dann ging zu Hause die Tür auf. Na Kind, wie war's denn? Erzähl doch mal. Und da kam ich mir vor wie so ein Wasserball, den man den Stöpsel rauszieht. Und alles, was so euphorisch war in den letzten Wochen, war mit einem Schlag wieder weg. Es durfte weg sein. Wir rühmen uns der Schwachheit, der Drangsal, sagt Paulus. Denn was ist das Neue? Das Neue an der Kreatur ist nichts anderes als Christus. Ich in Christus und Christus in mir. Denn Christus ist eine Realität. Seine Liebe ist eine Realität. Ich fühle es oder fühle es nicht. Und dies befähigt mich, neu zu sein. Das heißt, die Lösung liegt darin, dass ich gar nicht versuche, mich zu ändern, sondern dass ich verstehe, dass ich in Christus schon anders bin, im Wir mit Christus. Ich könnte auch ein anderes Beispiel nehmen, das er hier gebraucht in Römer 6, in dem er sagt, wir sind mit Christus, in Christus eingepflanzt. Heute ist ja in der Medizin manches möglich. Würde ich durch einen tragischen Unfall meinen rechten Daumen verlieren und es wäre möglich, einen neuen mir zu geben, ich will das jetzt nicht weiter beschreiben, wie der zustande käme, man kann ja sowas heute schon heranzüchten, dann wäre ich zunächst ganz euphorisch, weil ich sage, es wird ein neues Glied an den Leib angepflanzt und wäre ganz dankbar, dass ich wieder komplette 2 Hände hätte. Wenn dann alles physiologisch geheilt wäre, wäre es toll. Plötzlich wache ich nachts im Traum auf, schweißgebadet, fahre hoch in meinem Bett, dass ich mir an der Decke den Kopf anschlage und sage, du liebe Güte, der Daumen war bei meiner Führerscheinprüfung nicht dabei. Der Daumen hat ja gar nicht gelernt, wie man schreiben soll. Der hat nicht studiert. Der Daumen hat weder Griechisch noch Hebräisch gelernt. Du liebe Lotte, jetzt kann ich mit meinem Daumen die ganzen über 50 Jahre noch einmal in die Schule gehen. Ist das so? Nein. In dem Augenblick, wo der Daumen eingepflanzt wird, und verbunden ist mit dem ganzen Leib, mit dem Leib Christi, gilt alles, was für den Leib gilt, auch für den Daumen. Und der Daumen guckt sich selber an und sagt, seit wann kann ich Auto fahren? Ich komme doch aus dem Reagenzglas, das habe ich nie gelernt. Seit wann kann ich Englisch oder Griechisch schreiben? Das habe ich nie im Reagenzglas gelernt. Toll, nicht? Wir werden als Glieder in den Leib Christi hineingepflanzt. Und das, was für Christus gilt als Ganzes, kommt uns zugute. Das Geheimnis also von Römer 6 ist nicht etwa, dass wir neue Menschen sind, sondern das Geheimnis ist, dass für uns alles dadurch neu wird, dass wir in Christus die neue Kreatur erkennen. Als ich das einmal verstand, da fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen, weil ich sagte, wie konnte ich 2. Korinther 5, Vers 17 so missverstehen? Da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Ich hatte immer gelesen, bekehrt sich einer zu Christus, dann ist eine neue Kreatur. Oder will jemand aus bestem Wissen und Gewissen glauben, ist eine neue Kreatur. Nein, ist jemand in Christus. Das heißt, dass die Liebe Christi mir erkennbar wird dadurch, dass Christus für mich gestorben ist. Die Liebe Christi wird mir aber doch mehr erkennbar darin, dass ich verstehe, dass ich mit Christus gestorben bin. Das heißt, dass das, was er ist, genug ist für mein ganzes Leben. Und was er vor 2000 Jahren getan hat, beinhaltet alles, was ich brauche für dieses Leben und für mein Sterben und das ewige Leben. Und wir hatten in Römer 5 schon mitbekommen. Paulus sagt das nicht als Schwärmer, als Charismatiker, als Enthusiast, bei dem man den Eindruck hat, die bewältigen ihr Leben durch Verdrängung, durch Umdeutung, durch das Bestreiten der Realität des Alltags, sondern das war das, was Paulus trug, mitten in seinen Anfechtungen. Ist das so neu, dass der Mensch im Wir lebt und leben soll? Nein, Römer 7 ist eine Retrospektive, ein Rückblick auf die Existenz des Menschen, die praktisch von der negativen Seite her Römer 6 und Römer 8 in der positiven Weise bestätigt. In Römer 7, 7 bis 25 beschreibt Paulus nämlich noch einmal zurückblickend den Mensch, wie er ohne Christus, unter Absehung von Christus zu sehen wäre. Was sollen wir denn nun sagen, Römer 7,7? Ist das Gesetz Sünde? Das haben ihm die Gegner vorgeworfen. Er würde Gottes gutes Gesetz in die Nähe der Sünde bringen. Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne das Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz Gottes heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Eine düstere Erzählung, fast so düster wie der Raum inzwischen ist. Nicht? Vielleicht brauchen wir doch hier links etwas Licht, damit wir Erhellung kriegen und den Text auch mitlesen können. Wovon redet Paulus hier, wenn er von dem Ich redet? Nun in Römer 7, 7-13 redet Paulus mit der Stimme Adams. Dass er von Adam redet, wird schon deutlich in Römer 5,12 folgende, den Abschnitt, den wir jetzt in der Knappheit der Zeit nicht ausführlich betrachteten. Dort sprach er von dem Adam, der seinerzeit Gottes Gebot bekam, du sollst nicht begehren, von diesem Baum sollst du nicht essen, denn sonst, wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Genesis 2,17, 1. Mose 2, Vers 17. Und er macht hier deutlich, wie es zur Sünde in der Welt kam. Gott hatte den Menschen zur Gemeinschaft mit sich geschaffen. Der Mensch hatte die Möglichkeit, Gott zu gehorchen, und er hatte die Möglichkeit, Gott nicht zu gehorchen, zu sündigen. Kaum kam Gottes gutes Gebot, das Gebot zum Leben, das Leben erhalten sollte, esst nicht davon, damit ihr nicht stirbt, wachte die schlafende, die tote Sünde auf. Woran denkt Paulus? Nun, 1. Mose 3,1 folgende. Die Schlange, sollte Gott gesagt haben, ist das Aufwachen aus Anlass des Gebotes. Es gibt hier ein Interesse des Paulus, das unser Hauptinteresse nicht ist, nämlich, dass er versucht, Gottes Gebot aus der Schusslinie rauszunehmen und nicht den Eindruck zu erwecken, er als ehemaliger Pharisäer würde jetzt behaupten, Gottes Sinai-Torah, Gottes Mose-Gebot wäre schuld an dem ganzen Verheeren. Das genau ist nicht der Fall. Und das kennt ihr auch. Wenn einer von euch heute Morgen schlecht gelaunt aufgestanden zum Kaffeetisch kam, hatte er alles in sich, was es brauchte, um einen Konflikt vom Zaun zu brechen. Gereizt bis zu den Zähnen. Und wenn dann einer sagte, wärst du so liebenswürdig, mir mal den Zucker rüberzureichen. Nicht? Also zuckersüß formuliert, ganz freundlich, unanfechtbar. Eine gute Bitte, ein gutes Gebot. Platzte er und sagt, wie kommst du darauf, mich darum zu bitten? Du regst mich überhaupt die ganze Woche schon auf, ob Salz oder Zucker, du regst mich auf. Der Arme fährt in sich zusammen und sagt, habe ich irgendwas Falsches gesagt? Und guckt alle im Kreis an. Nein, trösten die anderen. Der war schon vorher unausgeglichen. Der hat nur den Anlass gesucht und dann kam das Ganze raus. So beschreibt Paulus die Sünde. Die Sünde schlummert in uns und wartet nur darauf, dass Gott uns etwas gebietet, damit sie uns sagen kann, tu es nicht. Das heißt also, die Sünde wird hier beschrieben als eine Macht im Leben des Menschen, wie damals geschildert 1. Mose 3 mit der Schlange, die mir ein Gegengebot, eine Gegenweisung gibt. Sollte Gott gesagt haben, keineswegs wird es so sein. Deshalb trennt euch von Gott, bei mir findet ihr Leben. Das ist das Gebot der Sünde und des Todes, denn sie haben nicht Leben gefunden, sondern Tod. Jetzt kommt aber der eigentlich schwierige Abschnitt, nämlich Römer 7, 14-25. Und es war auch hier in der Pause so, dass schon jemand kam und sagt, ob wir das dann noch heute behandeln, weil das nämlich hier ein schwieriger Abschnitt ist. Warum? Dass Paulus in Römer 7, 7 bis 13 von Adam redet, das kann man sehr schön an der Schöpfungsgeschichte deutlich machen. Diese Abfolge, einst lebte ich und dann kam das Gebot und dann bin ich gestorben. Das passt nur auf Adam, denn wir haben nie gelebt ohne Gebot. Wer aber spricht in Römer 7, 14 folgende? Wir haben den Text nicht alle im Kopf, deshalb verlese ich ihn kurz. Römer 7, 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Das ist der komplizierteste Text im Römerbrief, der zugleich der Text ist, bei dem sich die meisten Christen verstanden fühlen, mehr als in jedem anderen Text des Römerbriefs. Und die spannende Frage ist, wer ist eigentlich dieses Ich, das hier spricht? Ist es Paulus selbst oder spricht er rhetorisch übertragen von dem Ich jedes Menschen? Paulus oder alle Menschen? Wenn Paulus, wenn alle Menschen, spricht er von der Zeit vor dem zum Glauben kommen, vor Damaskus? Oder spricht er von der Zeit nach Damaskus, also dem Gläubigsein? Spricht hier ein Christ oder spricht ein Nicht-Christ? Bis in die Gegenwart hinein sind wir uns hier in der Diskussion uneinig beim Römerbrief. Warum? Nun, das, was Paulus hier in Römer 7, 14 bis 25 von einem Ich sagt, passt nicht chronologisch in das Leben eines existierenden Menschen. Warum? Nun, einerseits sagen wir, Christen fühlen sich hier so verstanden. Ich will Gottes Willen tun, aber ich tue das Gegenteil. Aber kann ein Christ sagen, ich bin fleischlich als Sein? Vor allen Dingen, ich bin unter die Sünde verkauft. Das sind Seinsaussagen. Die kann ein Christ eigentlich nicht machen, es sei denn, dass er sich selbst über seine Situation täuscht. In der Anfechtung mag er sich so vorkommen, als wäre er unter die Sünde verkauft. Aber so wie der freigekaufte Sklave, wenn er mich dann am nächsten Tag dort vor der Buchhandlung sieht und wird von mir angebrüllt, zusammenzuckt und sagt, ich bin unter den Eckstein verkauft und es aber objektiv nicht stimmt, so kann ein Christ seinsmäßig Römer 7, 14 folgende nicht richtig sagen. Ja gut, sagen wir, dann ist es einfach, wenn es nicht der Christ ist, ist es der Mensch vor seinem Gläubigwerden. Paulus vor Damaskus, der Mensch vor seiner Bekehrung. Hand aufs Herz, habt ihr euch so gut kennengelernt, bevor ihr zum Glauben kamt? Habt ihr so gelitten an dem Widerspruch von Geschöpfsein und Sündersein? Bestimmung zum Willen Gottes? Ich muss von mir sagen, dass ich nicht daran gelitten hatte, denn ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Dass ich fremdbestimmt bin, war mir völlig verborgen. Warum? Nun, ich habe meine Interessen alle an meine Möglichkeiten angepasst und kam mir wie ein freier Mensch vor. Nicht? Das ist so, wenn ein Tiger in der Wilhelma sagt, ich definiere einfach die Welt als meinen Käfig und alle, die draußen sind, sind im Käfig, fühlt er sich frei. Und wundert sich, dass so viele Besucher in den Käfig passen, der da draußen ist, und jeden Tag die Leute nicht zu heulen anfangen und nicht an den Stäben rütteln. Alles eine Definitionssache. Es gab mal so eine schöne Werbung, ich weiß nicht, ob die heute noch existiert, von der Zigarettenfabrik. Es war, glaube ich, eine übergeordnete Werbung für das Rauchen überhaupt. Da stand drauf, ich rauche gerne. Mir haben Raucher gesagt, das sei in der Tat ein Trick, der so zustande kommt. Wenn ich nicht kann, was ich will, nämlich aufhören zu rauchen, dann tue ich einfach so, als wollte ich das, was ich tue. Ich rauche gerne und kann sagen, ich bin ein freier Mensch. Das ist der adamitische Mensch. Wenn ich nicht kann, was ich will, dann will ich einfach, was ich kann und meine frei zu sein, alles zu tun, was ich nur will. Das heißt, dass der Sünder sich als Sünder nicht erkennt, ist, dass er seine Definition einfach als frei gewählt definiert. Ich bin gerne im Gefängnis, nicht, sagt er und streichelt seine Stäbe. Nicht, wo wäre ich geborgener als hier? Soll heißen, Römer 7,14 folgende passt biografisch nicht zu der Erkenntnis eines Sünders. Und so gibt es nur eine überzeugende Lösung, und wir sind schon zwei, die es so sehen, wenn ich dich in der Pause richtig verstanden habe, und das will was heißen. Gell? Paulus spricht hier in Römer 7,14 folgende, und zwar in der Klammer ja von dem, was wir in Römer 6 schon behandelt haben und was wir in Römer 8 erkennen werden. In dieser Klammer. Er spricht von dem Menschen unter Absehung von Christus, dem Menschen an sich. Der Mensch, wie er zu sehen ist ohne Christus, in dem Widerspruch von Gottes guter Absicht und der Verfehlung auf Seiten des Menschen. Das heißt aber, die Erkenntnis des Ich in Römer 7,14 folgende hat erst der Mensch in der Gottesbegegnung. Dass er nämlich Geschöpf ist, das erkennt er erst in der Retrospektive. Als ich zum Glauben kam, erinnere ich mich noch gut dran, weil ich ja mit 15 zum Glauben kam, hat man da schon Erinnerungen. Ich bin also nicht jetzt von Kindesbeinen an so reingewachsen, dass ich es gar nicht mehr wüsste. Als ich zum Glauben kam, habe ich nicht bei der Bekehrung gesagt, na nehmen wir mal an, dass es einen Gott gibt. Sondern mein zum Glauben kommen war dadurch ausgelöst, dass unter einer Predigt mir plötzlich Gott begegnete und sagte, Hans-Joachim, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Herr. Das heißt, ich habe mich als das erkannt, was ich schon immer war, von Gott geschaffen und zum Gehorsam, zur Liebe, zur Gemeinschaft mit Gott bestimmt. So spricht der Mensch in Römer 7,14 folgende, so hat Paulus auch schon in Römer 1,19 folgende den Menschen dargestellt. Der Mensch könnte wissen, dass es einen Gott gibt, aber er will es nicht wissen. Der Mensch könnte wissen, der natürliche Mensch könnte wissen, dass Gott Liebe will und nicht Hass, dass Gott leben will und nicht Mord, aber er will es nicht wissen. Das heißt, der goldene Schlüssel liegt darin, dass wir erkennen, in Römer 7,14 folgende wird der Mensch beschrieben, wie er ohne Christus ist, aber mit der Erkenntnis, die er nur in Christus haben kann. Der Mensch ohne Christus wird seinsmäßig beschrieben, wie er sich aber erst in Christus erkennt. Die Erkenntnis ist in Christus, das Sein ist außerhalb von Christus. Und insofern kann man sagen, es geht in Römer 7 eigentlich gar nicht um ein Einst und Jetzt. Es geht nicht um die Unterscheidung von früher und jetzt, sondern es geht um die Unterscheidung von in Christus, im Wir mit Christus und die Trennung von Christus. Und wenn ich das mal verstehe, dass es nicht um eine zeitliche, um eine chronologische, eine temporale Unterscheidung geht von Einst und Jetzt, sondern um eine personale. Es geht um die Beziehung. Das heißt, in Christus bin ich anders, wie es Römer 6 und 8 beschreibt. Ohne Christus aber bin ich der Mensch von Römer 7. Dann wird auch deutlich, warum Christinnen und Christen sich wiedererkennen können in Römer 7. Denn immer dann, wenn ich zwar Christ bin von meinem Sein her, von Gott längst erwählt, ins Buch des Lebens eingetragen, aber im Alltag das aus den Augen verliere, lebe ich so, als wäre ich nicht in Christus, als hätte er nicht schon alles für mich getan, als wäre ich nicht von ihm geliebt und mache analoge Erfahrungen wie in Römer 7. Das heißt, wenn ich mich als Christ in Römer 7 wiedererkenne, ist das kein Zufall. Das liegt daran, dass ich die Erkenntnis eines Christen habe, aber in den konkreten Anfechtungen davon ausgehe, es würde nicht alles für mich gelten, was mir doch in Christus schon geschenkt ist. Das macht eine Anfechtung ja zur Anfechtung. Ich gehe von falschen Voraussetzungen aus. Ich schaue auf mich selber unter Absehung von Christus, als wäre Christi Liebe nicht hinreichend für mich, als wäre sein Kreuz und sein Leben, seine Auferstehung nicht hinreichend für mich und all meine Bedürfnisse. Das ist ja Anfechtung. Und insofern ist es kein Zufall, dass sich Menschen hier wiederfinden. Was ist denn die Erkenntnis dieses Ich? Nun, zunächst einmal, die Schuld liegt nicht bei Gott und seinem Gesetz. Ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Da könnte jetzt der Mensch, der Erkenntnis kriegt, sagen, okay, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann reiße ich mich einfach zusammen und bin ab heute ein neuer Mensch. Ich verspreche Gott und der Welt und mir selber, ab jetzt ist alles anders, ich werde nicht mehr sündigen. Dann aber erkennt er in Vers 17, halt mal, so einfach geht das nicht. Wenn ich der Sünde sage, Edge, ich gehöre dir nicht mehr, dann ignoriert die das. Warum? So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Meine Rede vom Wir als Umschreibung des Glaubens gilt nicht nur in Christus. Im Wir leben wir auch ohne Christus, aber in einem anderen Wir. Das heißt, der Sünder erkennt in der Liebe Gottes, dass er bisher nie alleine war. Und das ist wiederum ein Punkt, wo wir von der neuen psychologischen Entwicklung, ohne sie als Religionsersatz gelten zu lassen, etwas lernen können. Dass wir nämlich im Gegensatz zu dem Bild des Menschen der Aufklärung neuzeitlich viel stärker verstehen, wie determiniert, wie bestimmt, wie geprägt, wie belastet Menschen sind. Wir sind nicht so frei, wie wir uns vorkommen. Wir sind immer in Bezug. Und da, wo wir uns so frei, so emanzipiert, so erwachsen vorkommen, sind wir noch am unreifsten. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu, seine Prägungen, seine Bindungen, seine Lasten und Probleme, all das, was uns bestimmt, zu erkennen. Immer wieder erlebe ich es auch in der Seelsorge, dass Menschen plötzlich merken, dass sie in der Tat ein neues Vaterbild in Gott brauchen, weil sie bisher immer noch unmündig waren unter menschlichen Vaterbildern, die sie eingeschränkt haben und in ihrem Wert relativiert. Das heißt, dass das Ich hier nicht nur erkennt, ich tue etwas anderes, als ich will, sondern ich werde gesündigt. Die Sünde lebt in mir. Ich bin praktisch ausgeliefert. Sündigen ist nicht nur eine Sache der Tat, so wie man einen Stein als Tat wirft und wenn es verboten ist, Steine zu werfen, meinetwegen bei Bergwanderungen in den Alpen, nicht, dann wäre das die Tat. Nein, der Punkt ist, Sünde wird von der Tat zur Lawine. Sünde wird zur Wirklichkeit. Und das kennen wir auch, nicht? Dass die Dinge, die wir in unserem Leben lebensabträglich tun, eine Eigendynamik entwickeln. Schlechte Gewohnheiten sind stärker als eine einzelne Tat. Es gibt Folgen, es gibt Konsequenzen. Der adamitische Mensch wird praktisch wie in einer Lawine gesehen. Er hat etwas ausgelöst, was ihn selber mitreißt. Und jeden Winter haben wir makabere Filme von leichtsinnigen Menschen, die in Lawinengebiete reinfahren und bei denen man dann plötzlich sieht, zunächst fahren sie rein mit viel Geschrei und Gaudi und plötzlich verschwinden sie in einer Staubwolke, in einer Lawine, die sie zu Tal reißt und wurden nicht mehr gefunden, auf jeden Fall nicht mehr lebend gefunden. Ein makabres Bild für die Sicht des Paulus auf den Menschen, der sich in seiner eigenen Sünde verfängt. Und dies ist nun nicht etwa so, dass er sagen kann, gut, wenn die Sünde in mir lebt, dann entscheide ich mich heute um, ab heute lebe ich ohne Sünde. Nein, der Mensch, der sich in Christus in der Retrospektive an sich erkennt, der stellt fest, es handelt sich um eine Gesetzmäßigkeit. Ich bin nicht hier und da in Trennung von Gott lebensmindernd und der Liebe abgewandt, sondern das bin ich gesetzmäßig. Die Sünde bestimmt mich durch ihr Gesetz. So wie Adam, als er das erste Mal beim Spülen geholfen hat, das Gravitationsgesetz erkennen musste und feststellen musste, dass man die Tassen nach dem Abtrocknen nicht in die Luft stellen kann, sondern dass sie dann auf den Boden fallen, dass das ein Gravitationsgesetz ist. So ist die Sünde eine Gesetzmäßigkeit, die aufgehoben ist in Christus. Das, was wir lernen und einüben dürfen mit Römer 6, ist also uns immer in jeder Situation von Christus her zu verstehen, von seiner Liebe. In der Situation unseres Erfolges und in der Situation unserer Einsamkeit. Immer von seiner Liebe. Da, wo mein Tag so viel hat, dass ich danken kann, diesen Dank zu Christus zu bringen und auf ihn zu beziehen. Da, wo ich an mir, meiner Ausweglosigkeit, wo ich an der Abwertung durch andere Menschen, an meinem Versagen oder nur an meiner Mittelmäßigkeit, an meinem Überdruss leide, dies genau zu Gott zu bringen. Adam und Eva hätten alles gerettet, wenn sie ihre Irritation, die Verlockung der Alternative, nicht mit sich ausgemacht hätten, sondern mit Gott. Wären sie zu ihm geflohen und hätten alles das zu Gott gebracht, hätten sie dort gekriegt, was sie ohne ihn verloren haben. Unser Fehler ist, dass wir wie kleine Kinder sind. Wenn wir früher einen Fehler gemacht haben, ich weiß noch, wir haben mal Nachlaufen und Verstecken auf einer Bühne gespielt bei Freunden und einer erwischte einen Lackeimer, nicht, und hat ihn runtergeschmissen. Zack, war das Verheeren groß, nicht? Dann lag nämlich der Lack unten auf dem Boden. Was machen Kinder? Anstatt zum Vater zu gehen und zu sagen, Vater, du hast die Übersicht, wie retten wir die Situation, haben wir gesagt, das kriegen wir gerettet, nicht? Haben die alten Kleider dann der Mutter genommen und haben damit versucht, das gleichmäßig zu verteilen, damit es nicht weiter auffällt, nicht? Dann hatten dann die Eltern anschließend die doppelt und dreifache Arbeit. So ist bei Christus auch in unserem Leben, dass wir eben die ganze Zeit mehr Arbeit machen, weil wir das Verheeren nicht zu ihm bringen, sondern in falscher Eitelkeit und Scham erstmal versuchen, die Dinge selber in Ordnung zu bringen. Wir sind mit Christus gekreuzigt und auferstanden, bedeutet, wir müssen nichts ohne Christus sein. Alles, was wir brauchen, um getrost zu leben im Hier und Jetzt, hat er und ist er in Person. Und damit wir uns richtig verstehen, das heißt einerseits nach Paulus, dass man in der Tat das Ich in Römer 7 nicht mehr leben muss. Ja, es ändert sich etwas in unserem Leben. Wenn wir uns nicht mehr reduzieren auf unsere Eltern mit ihrer Liebe oder Nichtliebe, wenn wir nicht mehr uns reduzieren müssen mit der Basis unseres Lebens auf die Summe aller Erfahrungen, die wir mit dieser Welt, mit unserem Leben gemacht haben, wenn wir plötzlich auf einen weiten Raum gestellt werden, der Erfahrung Gottes mit uns, die er uns schon geschenkt hat, bevor sie für uns überhaupt angefangen hat. Es ändert sich was. Wir entwickeln uns, wir wachsen. Aber all das Entwickeln und Wachsen ist gar nicht der Punkt, um den es geht. Denn in jeder Anfechtung, nach jedem Fehler und wenn wir 50 Jahre Christen sind, wird der Trost, das Erwachen und die Freude immer sein, das, was Paulus formuliert, dass er nämlich in Römer 7, 25a die Rolle des Adam nicht mehr durchhält bis zur Zusammenfassung, sondern mitten reinplatzen muss und sagen muss, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Erfahrung, die wir dann ständig machen. Das tröstet uns am ersten Tag unserer Bekehrung und das tröstet uns auf unserem Sterbebett, wenn wir zurückschauen, dass nämlich wir nichts brauchen als Christus und dass das viel für uns ist. Das verändert unser Leben. Und wenn wir dann sagen, aber ich sehe so wenig Veränderung, dann ist das nicht das Kriterium. Wir sollen Gottes Veränderung sehen und seine Veränderung ist, dass er die Welt geliebt hat und hat sie mit sich versöhnt. Wir sind seine Freunde. Wir gehören ihm. Andere Menschen mögen dann im Laufe der Zeit bei uns auch Veränderungen feststellen. Nur wenn wir merken, dass wir in der Demut wachsen, ist schon wieder der Wurm oder die Schlange drin. Vielen Dank.